systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Montag, der 26. August 2024. Willkommen zur 211. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und wir werden heute der Frage nachgehen, ob wegen der Haushaltspolitik des Bundes die Inflation zurückging und ob deswegen das Bürgergeld gekürzt werden sollte. Das ist eine Diskussion, die sich ergeben hat und die ich jetzt mit Sebastian Dolin führen werde. Ich grüße dich, Sebastian.
Hallo Marco.
Du bist Direktor des IMK, also des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail antickern, systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach einsenden. Und in den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke, die wir betreuen, sowie unsere weiteren Podcasts. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Sebastian, ich glaube und fürchte, wir müssen diese Diskussion etwas ausführlicher erläutern, damit die Menschen uns überhaupt folgen können, weil dem einen oder der anderen vielleicht schon die Fragestellung absurd anmutet oder vielleicht gar nicht so klar ist, warum man sowas überhaupt diskutieren kann. Also, ich versuche mal zumindest ein bisschen aufzudröseln, bevor du es erklärst. Die Haushaltspolitik des Bundes, die ist ja von Sparen geprägt. Und dieses Sparen führt dazu, dass der Bund weniger ausgibt. Und wenn der Bund weniger ausgibt, dann könnte dadurch ja die Inflation sinken, weil weniger Nachfrage am Markt herrscht. Ist das der Gedanke?
Genau, das ist im Grunde der Gedanke, dass man eben sagt, der Bund feuert da weniger die Nachfrage an und das heißt, dann ist weniger Nachfrage da. Die Unternehmen werden ihre Preise nicht so erhöhen und damit fällt die Inflation ein bisschen niedriger aus. Das ist das, glaube ich, was die sich so vorstellen als Argument. Man muss dazu sagen, dieses Argument kommt ja aus der FDP und aus dem Finanzministerium.
Ach, das kommt gar nicht von der SPD.
Okay, kleiner Scherz am Rand. Nee, das kommt gar nicht von der SPD, tatsächlich nicht, ja. Da kommen auch im Moment nicht so viel so Kürzungsvorschläge beim Sozialen her. Hat man ja vielleicht schon mitbekommen. Nee, das kommt sehr stark aus der FDP. Und so ein bisschen will man damit auch jetzt natürlich den Finanzminister Christian Lindner loben. Und man will sagen, ja, also Inflation ist ja blöd, das wissen wir ja alle. Und wir haben jetzt weniger, weil Christian Lindner so ein toller Hecht ist und eben gegen die anderen durchgesetzt hat, dass möglichst das Defizit drunter gedrückt wird.
In der Logik würde man dann sagen, wenn man das Bürgergeld kürzt, also der Bund noch weniger ausgibt, dann werden die Leute noch weniger die Inflation anfeuern und dann ist die irgendwann ganz weg, die Inflation.
Ich glaube, das haben Sie jetzt nicht behauptet. Also können wir nachher darüber reden, um welche Summen es beim Bürgergeld geht. Und ich glaube, selbst die FDP behauptet jetzt nicht, dass dadurch, dass man beim Bürgergeld meinetwegen 2, 3, 4% kürzt, dass man damit die Inflation in Deutschland noch weiter dämpfen könnte oder messbar dämpfen könnte. Wir kommen gleich dazu, warum das Argument ohnehin schon ein bisschen schräg ist, was Sie da bringen. Aber so weit ins Absurde treiben Sie es jetzt nicht.
Dann lass uns noch weiter suchen, wie das Bürgergeld damit reinspielt in diese Argumentation. Aber ist das denn richtig, dass wenn der Bund weniger ausgibt, dass das inflationsdämmend wirkt? Also mal vom reinen Grundsatz, kann man das so sagen oder ist das schon falsch?
Nein, also grundsätzlich ist es schon so, wenn weniger Nachfrage da ist, dann wächst die Wirtschaft langsamer und dann nimmt auch der Preisdruck ab. Das ist ja auch im Grunde der Mechanismus, über den Inflation bekämpft wird, auch von der Geldpolitik. Da werden die Zinsen erhöht und dann wird weniger gebaut und weniger investiert und damit wächst die Wirtschaft langsamer und dann nimmt der Preisdruck ab. So, das heißt also im Prinzip, wenn der Bund jetzt seinen Haushalt so kürzt, dass da die Wirtschaft langsamer wächst, dann haben wir weniger Preisdruck. Jetzt muss man sich aber fragen, wie sind die Größenordnungen? Und außerdem gibt es da noch das kleine Problem, dass die Sparpolitik der Bundesregierung nicht dadurch umgesetzt worden ist, dass jetzt einfach die Nachfrage gesenkt worden ist, sondern da sind viele Abgaben erhöht worden, die anders wirken. Und da können wir vielleicht gleich mal drüber reden.
Ja, das wäre tatsächlich meine erste Frage gewesen, weil es muss ja auch diese Behauptung stimmen, dass der Bund überhaupt weniger Geld ausgibt, also kürzt. Weil sparen heißt ja erstmal noch nicht, dass ich weniger Geld ausgebe. Weil wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe und von dem mehr Geld dann etwas spare, kann ich ja trotzdem immer noch mehr Geld ausgeben.
Naja, also jetzt grundsätzlich ist es schon so, dass man in den volkswirtschaftlichen Modellen sagen würde, dass die Größe des Haushaltsdefizits, dass die einen Einfluss hat darauf, wie stark die Wirtschaft wächst und wie stark die Inflation ist. Und jetzt mal als reines Beispiel, wenn ich jetzt die Einkommensteuer erhöht hätte, zum Budgetausgleich, dann wird das natürlich auch das Wachstum ein bisschen bremsen. Denn die Menschen haben weniger Geld zur Verfügung dann, die würden weniger ausgeben und da wäre weniger Nachfrage. Grundsätzlich ist der Mechanismus in den gängigen makroökonomischen Modellen schon gegeben. Jetzt kommen allerdings zwei Punkte da rein. Der erste Punkt ist, dass wir müssen über Größenordnung reden. Wir haben zwar diesen Haushalt kritisiert, weil er eben nicht die öffentlichen Investitionen so hochfährt, wie das notwendig ist. Aber wir haben auch immer wieder gesagt, dieser Haushalt, sowohl der für 24 als auch für 25, ist kein brutaler Sparhaushalt, sondern da sind sehr viele Buchungstricks oder Buchungsmöglichkeiten genutzt worden, um eben nicht die Ausgaben massivst zu senken. Von daher ist dieser Impuls makroökonomisch nicht so wahnsinnig groß. Dann kommt auch dazu, dass üblicherweise der nicht ganz sofort wirkt, sondern dass da eine gewisse Verzögerung drin ist. Aber es gibt diesmal einen ganz wichtigen Punkt, der eigentlich diese Behauptung von der FDP und den der FDP nahestehenden Ökonominnen und Ökonomen ein bisschen absurd wirken lässt. Und das ist, dass die Regierung vor allem in diesem Jahr, im 2024, ganz viel das Schließen der Haushaltslücke dadurch hinbekommen haben, dass sie irgendwo Steuern und Abgaben erhöht haben. Entweder indem bestimmte vorübergehende Entlastungen ausgelaufen sind oder dass tatsächlich die Abgaben erhöht worden sind. Und da kann ich einfach mal ein paar Beispiele machen. Also die CO2-Abgabe für Haushalte, für Verkehr und Wärmeenergie, die ist zum 01.01.2024 stärker gestiegen, als das sonst der Fall gewesen wäre. Also wir haben explizit gesagt, als Element unserer Konsolidierungsstrategie erhöhen wir die jetzt stärker. Das bedeutet ganz konkret, da ist Benzin teurer geworden, da ist Heizen teurer geworden und das läuft auch dann noch durch andere Güter durch, denn das gilt nicht nur für die Privathaushalte, sondern auch fürs Gewerbe und für den Handel. Und wenn die natürlich jetzt mehr für ihre Logistik zahlen müssen, weil das Benzin teurer ist, dann wirkt das auch auf die Preise. Es erhöht die Inflation und das senkt nicht die Inflation. Ähnliches gilt für die Strom- und Gaspreisbremsen. Die sollten eigentlich, oder dabei überlegt worden, dass man die länger laufen lässt, die hat man dann früher auslaufen lassen. Man hat die Mehrwertsteuer im Restaurantbereich bei den Speisen wieder hochspringen lassen. Das war zwar ursprünglich so vereinbart, aber das ist immerhin auch ein Element zur Haushaltskonsolidierung und das erhöht das Preisniveau. Dann hat man die Lkw-Maut erhöht, hat es auch als CO2-Abgabe kaschiert oder benannt. Mag auch sein, dass es so ist, also dass es tatsächlich auch eine Lenkungswirkung hat. Aber kurzfristig bedeutet natürlich eine höhere Lkw-Maut auch, dass Transport teurer wird. Und das wird normalerweise an die Endverbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Also wir haben da eine ganze lange Liste von Sachen, die einfach preistreibend gewirkt haben. Dann zu behaupten, dass diese Art der Konsolidierung die Inflation dämpft, das ist schon ziemlich absurd. Um diese Größenordnung einzuordnen, wir gehen davon aus, dass diese preistreibenden Maßnahmen der Regierung etwa die Inflation im ersten Halbjahr 2024 um 0,5 Prozentpunkt erhöht hat. Das heißt, ohne diese Aktionen wären wir jetzt schon unter 2% bei der Inflation. Mit sind wir eben ein Stück darüber. Diese Dämpfung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, die hat bei uns 2024 nach unseren Modellen und unserer Einschätzung eigentlich keinen messbaren Einfluss auf die Inflation. Das heißt, da ist ein Preisschock gekommen, dass die nachfragedämpfende Wirkung ist aber nicht so groß, dass man das irgendwo da groß drin sehen würde.
Und warum behaupten die das jetzt? Also du hast vorhin gesagt, Christian Lindner loben, aber das ist ja kein Selbstzweck. Muss ja schon irgendwo real begründbar sein, wenn man sowas nach außen gibt.
Ja, muss es das? Also ehrlich gesagt, ich habe bei einigen hier den Eindruck, dass das eigentlich, wenn sich's gut anhört, da muss es jetzt nicht so genau mit der Empirie übereinstimmen. Denn wenn man sich das jetzt anguckt, also wenn wir uns angucken, was auch die anderen Institute, jetzt nicht nur das IMK, vielleicht sind wir ja da irgendwie auch ideologisch verdächtig, aber wenn man sich andere Institute anguckt, wenn das stimmen würde, was jetzt Christian Lindner und sein Trupp da behauptet, dann hätten wir ja eigentlich nach dem Verfassungsgerichtsurteil und mit den Konsolidierungsmaßnahmen der Regierung hätte man sehen müssen, dass die Inflationsprognosen deutlich nach unten revidiert werden von den Instituten für dieses Jahr. Und das hat in der Form eigentlich nicht stattgefunden. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, weil die Regierung jetzt so spart, erwarten wir eben, dass dann die Inflation fällt, sondern im Gegenteil, wenn man in die Texte reinguckt, da schreibt eigentlich jeder, ja, aber das und das, das erhöht jetzt die Inflation.
Ja, und da steckt ja noch was anderes drin. Eine höhere Inflation bedeutet ja im Grunde auch wieder eine Schwächung der Kaufkraft, eigentlich verhindert das Wirtschaftswachstum dann. Ne? Im Grunde will man davon ablenken.
Also möglicherweise will man auch davon ablenken, dass das jetzt nicht so gut läuft. Das kann natürlich sein. Das Problem, was wir tatsächlich haben, ist, dass die Teuerung, die wir da jetzt haben, auch noch in einem Moment kommt, wo die Leute verunsichert sind. Und wir sehen das jetzt in den Konjunkturprognosen. Die Konjunkturprognosen hatten eigentlich alle gesagt, naja, also so im Laufe des Jahres 2024, da wächst der Konsum und das trägt eben zu einer Konjunkturerholung in Deutschland bei. Und wenn wir jetzt auf die Daten gucken, dann sehen wir echt verdammt wenig von der Konsumerholung. Wir interpretieren das so, dass die Menschen noch verunsichert sind. Und da hat es natürlich nicht geholfen, dass man dann nochmal CO2-Preis hochsetzt, dass die Preisbremsen auslaufen, dass die Mehrwertsteuer auf Energie wieder springt nach oben, dass die Restaurantpreise steigen, sondern das ist natürlich was, was in so einer Situation eher verunsichert. Und übrigens gibt es auch eine Studie vom IWF dazu, die sich das angeguckt hat, was diese preisdämpfenden Maßnahmen in der Energiepreiskrise, was die gebracht haben. Ich glaube, wir haben darüber hier auch schon mal geredet. Und da kam eben raus, dass diese preisdämpfenden Maßnahmen eine bessere Art sind der Inflationsbekämpfung, als jetzt über Kürzungen einfach die Nachfrage zu senken. Und wenn das stimmt, das, was der IWF da schreibt und was aus deren Modellen rauskommt, dann ist es jetzt natürlich falsch und schädlich, diese Politik umzudrehen, indem man sagt, ja, die preissenkenden Maßnahmen nehmen wir weg oder legen noch eins drauf und hoffen, dass stattdessen ein bisschen Nachfrageentzug bei der Wirtschaft das Problem löst.
Und wie spielt in all das nun das Bürgergeld mit rein?
Beim Bürgergeld ist die Lage folgende. Normalerweise hat man immer das Bürgergeld angepasst oder Hartz IV angepasst mit ein bisschen Nachlauf an die Inflation in der Vergangenheit. Jetzt mal ganz grob gesagt, ist ein bisschen komplexer, aber ich vereinfache das jetzt an der Stelle einmal, weil das ist der Knackpunkt. Und dann hatten wir die Situation, wo die Inflation sehr schnell, sehr stark gestiegen ist und die Anpassung eben erst mit sehr viel Nachlauf passiert wäre. Und das ist natürlich blöd, wenn du am Existenzminimum bist und plötzlich verlierst du 10% Kaufkraft, dann mögen die Sätze vielleicht ein Jahr später oder anderthalb Jahre später angepasst werden, aber du hast dann eben ein Jahr oder anderthalb Jahre ein Problem, weil du nicht genug hast, um deinen Grundbedarf zu decken. So, und das hat man dann erkannt und hat gesagt, wir ändern das ein bisschen, sondern wir lassen eben das Element dieser nachlaufenden Anpassung bleibt weiter drin, aber wir nehmen so eine extra Komponente, wo wir uns angucken, wie stark die Preise da noch zusätzlich gestiegen sind und wir nehmen das als extra Element, wo wir schon mal zum Jahresbeginn dann quasi so eine Anpassung vorwegnehmen. Da steht dann eine Formel im Gesetz drin, die sagt, ja, also meinetwegen für die Anpassung 24 gucken wir uns einmal an, wie stark die Preise gestiegen sind jetzt für die gesamten 12 Monate von Mitte 2022 bis Mitte 2023. Und dann gucken wir uns nochmal an, was in dem zweiten Quartal 2023 mit den Preisen passiert ist. Und das legen wir nochmal oben drauf. Aber für die künftige Fortschreibung fällt das dann wieder weg. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Bottomline ist, dass wenn man in einem Jahr im Frühjahrsquartal eine besonders hohe Inflation hat, die danach stark fällt, dass tatsächlich dann zum Januar das Bürgergeld stärker angepasst wird, als die Preise gestiegen sind.
Aber gilt das in 2024 noch?
Im zweiten Quartal 2023 hatten wir noch eine relativ hohe Inflation. Die ist dann im Laufe des Jahres deutlich runtergekommen. Das heißt, man kann jetzt hier schon sagen, da hat es so eine gewisse Anpassung gegeben. Jetzt ist aber die Formel so, dass das auch wieder wegfällt. Man baut nicht auf dieser Anpassung auf, sondern man baut nur auf diesem längerfristigen Trend auf. Das heißt, das Problem, über das wir hier reden, das wird im Zweifel allein durch die Formel geringere Anpassungen dann am 1. Januar 2025 wird sich das lösen. Da ist dieses Problem nicht mehr da. Und von daher finde ich diese Diskussion auch ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Weil realistisch kriegt man ja jetzt das Bürgergeld nicht mehr bis zum Jahresende gesenkt. Und das wäre auch ein bisschen merkwürdig, finde ich. Also es bringt auch nicht viel Geld, wenn ich jetzt sage, im November und Dezember wird weniger Bürgergeld gezahlt und dann habe ich danach wieder die Anpassung, die das ja im Grunde dann wieder ausgleicht, weil wir dann wieder auf diesen alten Pfad zurückkommen. Also jetzt rückwirkend, man kann sagen, durch diese Änderung der Anpassungsformel ist vielleicht im Jahr 2024 etwas mehr Bürgergeld gezahlt worden, als eigentlich ja, die Teuerung notwendig gemacht hätte. Aber die Formel ist so, dass sich das von alleine wieder korrigiert. Von daher besteht da eigentlich aus meiner Sicht kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf.
Der Dürr sagt jetzt, wenn wir das jetzt umstellen, sparen wir 850 Millionen Euro und erhöhen den Arbeitsanreiz.
Fangen wir mal hinten an. Wenn du das jetzt machst für Dezember, November und Dezember, ob wirklich der Arbeitsanreiz ab Januar wieder so ist, wie es ohnehin wäre, ob das jetzt beim Arbeitsanreiz wirklich einen großen Unterschied macht. Ich meine, die Frage der Arbeitsanreize ist eh komplex und nicht ganz so einfach. Und wir haben da sehr viele Leute, die ganz andere Probleme haben und die jetzt nicht wegen, ja, ich meine, wovon reden wir jetzt hier, 20 Euro mehr Bürgergeld oder weniger Bürgergeld pro Monat, sich dann entscheiden, zu arbeiten oder nicht zu arbeiten. Ich halte das für, ehrlich gesagt, für eine überzogene Erwartung daran. Das Zweite ist, ja, man kann vielleicht ein paar hundert Millionen an dieser Stelle sparen, aber ein paar hundert Millionen sind bei einem Bundeshaushalt von ein paar hundert Milliarden, sind echt nicht spielentscheidend.
Ja gut, aber wenn man sich um 5 Milliarden dann am Ende streitet, wäre es ja schon fast ein Fünftel, ne, das da beiträgt. Also mal so aus der politischen Logik heraus betrachtet.
Ja, du machst es aber auf die Kosten, dass du eben eine Verlässlichkeit und eine Regelbindung, die man da eingeführt hat, kaputt macht wieder. Also ist ja schon auch so, dass man ja die Regeln auch aus dem Grund hat. Also eigentlich ist die Idee, dass man sich ja darauf geeinigt hat, was braucht ein Haushalt in der Grundsicherung, und da passt man eben drauf an. Und klar, man könnte das jetzt machen. Problem ist aber, man tritt dann eben schon auf die Ärmsten dabei. Es ist keine große Summe, um die es hier geht. Zumal das ja im nächsten Jahr dann auch nicht mehr viel hilft, wenn im Grunde die Anpassung sich automatisch wieder korrigiert. Und es löst eigentlich keins der Probleme, die wir im Land haben.
Ja gut, aber so ganz ohne Punkt ist er ja dann nicht, wenn wir es mal versuchen, fair zu betrachten. Also seine Begründung ist vielleicht ein bisschen schräg, aber ich meine, politisch streitet man sich ja um jeden Blödsinn, sag ich mal. Und auch wenn er nicht relevant scheint, von außen betrachtet. Aber dann ist es ja zumindest nicht so völlig unlogisch. Nur seine Begründung ist völlig gaga. Also aus meiner Sicht natürlich.
Die Inflationsbegründung ist schon ziemlich gaga. Und die Frage ist dann natürlich schon, wenn jetzt die Inflation niedriger ausfällt, als man gedacht hat, müsste man dann eigentlich auch nochmal wieder an die Anpassung des Einkommensteuertarifes rangehen. Denn wir haben in einer der letzten Folgen ja auch darüber geredet, dass bei den Steuersenkungen, bei der Verschiebung des Steuertarifes eben es jetzt so rausgekommen ist, dass die Besserverdienenden heute weniger Steuern und Abgaben zahlen von ihrem Brutto als Anteil, als das zu Beginn der Ampelregierung der Fall war. Und da sind auch die Steuertarife zum Teil verschoben worden mit Schätzungen, wie die Inflationsrate ausfällt. Wenn man jetzt hier bei den Besserverdienenden wieder ein bisschen korrigieren würde, da würde man schneller sehr, sehr viel mehr Geld kriegen, als wenn man anfängt, bei den Bürgergeldempfangenden da was zu machen.
Ja, ist vielleicht generell die Frage, ob man dann auch nicht bei anderen kürzen müsste, die irgendwie hohe Inflationsausgleiche automatisiert bekommen haben im Bundestag oder so. Also da gibt es ja sicherlich viele Fragestellungen. Bei manchen würde man dann sagen, ja, bei anderen nein, weil das ist ja alles nachgelagert und so weiter. Aber ich glaube, das ist dann aber auch der Punkt, ne? Es ist immer eine Diskussion auf Lasten einer ganz bestimmten Gruppe. Und das sind die, die sich am wenigsten wehren können.
Ja, das scheint mir beim Bürgergeld hier schon wirklich der Fall zu sein. Und ja, ich finde es halt schon komisch, dass man die ganze Zeit über das Bürgergeld redet, was in der Summe nicht so viel ist, wo tatsächlich auch, ich glaube, es sagt keiner der Arbeitsmarktforscher, auch von konservativeren oder liberalen Instituten, dass jetzt das einen relevanten Beschäftigungseffekt bringen würde, wenn man diese Anpassung jetzt da in der Form korrigieren würde. Also das ist einfach echt, ist schon ein bisschen schräg. Und die Art, diese Debatte zu führen, lenkt natürlich davon ab, von den Sachen, die die Regierung wirklich versäumt, nämlich die öffentlichen Investitionen hochzufahren, eine vernünftige Reaktion auch auf die Industriepolitik in den USA und in China zu finden und eben auch was zu den Energiepreisen zu machen.
Oder die Arbeitswelt zu verbessern durch eine entsprechende Regulierung.
Auch da gibt's noch ganz viele Dinge. Und ich meine, eine andere Frage wäre, das haben wir auch immer wieder hier angesprochen, wir haben ja doch Probleme in der Qualität der Kinderbetreuung und der Verlässlichkeit von Kitas. Und in den Umfragen, die das WSI bei uns gemacht hat, das unser Schwesterinstitut und Bettina Kohlrausch, da kommt ja raus, dass da wirklich ein signifikanter Anteil, ich meine, es waren 30% der Eltern sagen, sie haben schon mal Arbeitszeit reduziert wegen mangelnder Kita-Betreuung. Und hier frage ich mich schon, ob es dann nicht sinnvoller wäre, mal so ein Problem anzusprechen, anstelle da zu versuchen, irgendwie ja jetzt noch in den letzten Monaten des Jahres ein bisschen beim Bürgergeld zu kürzen.
Aber das würde ja Arbeitsplätze schaffen, Löhne vielleicht sogar erhöhen und damit inflationsfördernd wirken.
Nee, andersrum. Also wenn du Beschäftigung schaffst, dann, wenn da mehr Menschen arbeiten können, hast du weniger Engpässe, dann ist das Angebot erhöht. Und die Frage ist jetzt, ob du der Meinung bist, dass die...
Aber der Staat gibt doch mehr aus, Sebastian.
Ja, das kommt drauf an. Ja, aber es ist ja so, wenn du die Angebotsseite erhöhst mit deinen staatlichen Ausgaben, und das würde passieren bei verbesserter Kinderbetreuung, dann ist das eben mittel- und langfristig nicht preistreibend, sondern im Gegenteil. Das ist etwas, was dann die Kapazitäten ausweitet und damit eher preisdämpfend wirkt.
Okay, also ich glaube, gänzlich eine Phantomdiskussion ist es nicht, aber es ist halt auch irgendwie nicht das, was gerade gebraucht wird. Ne? Hm. Vielleicht kann man es darauf zusammendampfen, weil wir haben ja nun wirklich genug Probleme, und ich glaube, zumindest aus meiner Sicht, eins der größeren Probleme ist, dass die FDP vor allen Dingen sehr viel verhindert von dem, was eigentlich getan werden müsste, damit das Land als solches vorankommt.
Das würde ich auch so sehen.
In dem Sinne, Sebastian Dolin, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Marc, für die Moderation.
Ihr habt es vielleicht gemerkt, das war eine unserer Urlaubsfolgen. Wir haben die etwas früher aufgenommen und etwas später gesendet. Vielleicht hat der ein oder andere Politiker seine Meinung derweil völlig geändert und erzählt jetzt etwas anderes. Das konnten wir da nicht vorwegnehmen. Aber wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann könnt ihr sie uns gerne senden an systemrelevant@böckler.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen sendet. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Und wir hoffen, dass ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Zeit. Bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.